NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Oktober 1925. Das Ende der Qajaren-Dynastie in Iran.
Berlin, 31. Mai 1873. Wir schritten in die Halle des Bahnhofs, während draußen die Hochrufe auf den Kaiser und mich ertönten und hunderte von Frauen ihre Gläser auf mich richteten. In der Halle erwartete uns eine große Anzahl von Männern von wuchtiger Gestalt und würdevollem Aussehen. Was war ich schon gegen diese riesigen Figuren? Verglich man mich daheim mit den schlanken, aber festen Bäumen des Libanon, so fühlte ich mich hier wie ein Zwerg. Ich, der König der Könige, war etwas still geworden.
Im Jahr 1873 ist Nasiruddin Schah als erster Monarch aus dem fernen Iran zu einem Staatsbesuch in Berlin, der Hauptstadt des noch jungen deutschen Kaiserreichs. Aus erster Hand erfahren wir, wie es dem persischen Schahanschah, dem König der Könige, im für ihn so fremden Europa ergangen ist. Denn er hat Tagebuch geschrieben auf seiner dreimonatigen Reise durch Europa. Wir schauen von außen auf das Deutschland Wilhelms I. Zugleich erkennen wir im Spiegel die Zustände in der Heimat des Schahs.
Nasiruddin Schah ist deswegen sehr interessant, weil er sehr deutlich verkörpert und symbolisiert, wie die Qajaren mit einem Fuß noch in der Tradition der iranischen Herrschaftsausübung stehen und mit dem anderen Fuß bereits in der Moderne.
Florian Schwarz ist Direktor des Instituts für Iranistik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Nasiruddin Schah regierte Iran fast ein halbes Jahrhundert, von 1848 bis 1896, als bekanntester Herrscher der Dynastie der Qajaren.
Berlin, 1. Juni 1873. Für die Vorfahren des Herrscherhauses scheint man hier besondere Zuneigung zu besitzen. Auf vielen Plätzen sind diese Ahnen in Stein oder Eisen verewigt. Was für ein Geschrei würden aber meine Mullahs zum Himmel erheben, wenn ich auch nur daran dächte, dem Gedenken eines glorreichen Sieges meiner Heere in Teheran ein Denkmal errichten zu lassen. Mohammeds Paradies würde nicht einstürzen, ließe ich solche Denkmäler aufstellen, auch wenn der Koran bildliche Darstellungen untersagt. Schließlich würde Allah in seiner Erhabenheit um nichts weniger werden. Seine Mullahs aber sind zu dumm, um so etwas zu begreifen.
Die Herrschaft der Qajaren über Iran begann 1779 mit dem Sturz des letzten Prinzen aus der kurdischen Dynastie der Sand.
Die Qajaren sind ein türkischer Clan. Sie waren seit dem 18. Jahrhundert vor allem im Norden Irans angesiedelt, als Grenzschutztruppen. Von dort aus setzten sie sich zunächst gegen ihre eigenen konkurrierenden Clans durch und übernahmen dann nach und nach die Macht in Iran.
Die Qajaren machten Teheran zu ihrer dauerhaften Residenz und bauten die Stadt aus. Im 19. Jahrhundert wurde Teheran die uneingeschränkte Hauptstadt Irans.
Berlin, 2. Juni 1873. Sogar der Kaiser hat sein festes Programm. Er arbeitet bereits morgens und dann noch bis spät in die Nacht hinein. Den wohltuenden Genuss eines ruhigen, von Belastungen freien Alltags kennen diese Ungläubigen nicht. Wir Könige des Orients sind unseren Vorfahren dankbar, dass sie uns nicht als derartige Arbeitstiere in die Welt gesetzt haben. Der Löwe möchte wirklich kein Lastesel sein. Allah hatte seinen Propheten und ich habe meine Minister.
Die Qajaren stellten sich in die alte iranische Königslinie. Schon in der Antike nannten sich die persischen Herrscher Schahanschah, König der Könige. Die Qajaren herrschten mit gewaltigem Aufwand. Das war Teil ihrer Legitimation. Mit riesigem Gefolge inklusive Harem pflegte Nasiruddin Schah öffentlich und publikumswirksam in diamantenbeladener Hoftracht ausgedehnte Jagdausflüge zu unternehmen.
Er wundert sich einmal etwa in Wien, als er auf eine Jagd ist, dass der österreichische Kaiser in einem ganz gewöhnlichen Jagdkleid auf die Jagd geht, während er selbst im vollen Prunk ausreitet.
Diese Art der Repräsentation verschlang Unmengen von Geld. Die Finanzen waren das Grundproblem der Qajaren von Beginn an.
Um Mittag fuhren wir zum Sommerpalast des Kaisers und in die berühmten Gärten Friedrichs des Großen nach Sanssouci. Ich ließ fragen, welchem seiner Untertanen der große Friedrich diesen herrlichen Park weggenommen habe. Der Mann sagte, dass der König diese Anlage mit seinem eigenen Geld geschaffen hätte. Ein komisches Volk. Diese Fürsten der Ungläubigen nehmen ihren Untertanen nichts weg, was ihnen gefällt. Ich habe die Gärten Irans zuerst ruhig anpflanzen und pflegen lassen. Als sie dann groß und schön geworden waren, habe ich sie an mich genommen. Warum denn auch nicht?
Als die Kadscharen ihre Herrschaft errichteten, konnten sie noch auf ein Prinzip zurückgreifen, das man bei dieser Errichtung tribaler Herrschaften in Iran in der Vormoderne häufig beobachten kann. Das heißt, indem sie schlicht die Schatzhäuser ihrer Vorgänger plünderten, damit neue Loyalitäten kauften. Und das ging über die ersten Jahrzehnte gut, allerdings konnte man damit natürlich kein stabiles Herrschaftssystem am Leben halten.
So mussten die Kadscharen ihren Finanzbedarf über hohe Steuern decken. Das Recht, diese einzutreiben, wurde jedes Jahr in regelrechten Auktionen höchstbietend verkauft. Die Steuerbeamten hatten dem Schah einen festgelegten Betrag abzuführen, dem Volk aber pressten sie so viel ab, wie sie nur konnten. So verschlechterten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Lebensbedingungen der Landbevölkerung stetig. Auch mehrere Kriege, vor allem gegen Russland an der Nordwestgrenze des Reiches, in denen die Kadscharen den Südkaukasus, die heutigen Staaten Armenien und Aserbaidschan verloren, kosteten viel Geld. Die militärische Schwäche Irans führte Nasiruddin 1850 zu der Einsicht, seinen Premierminister mit Reformen zu beauftragen.
Amir Kabir, wie er allgemein genannt wurde, der große Emir, errichtete unter anderem die erste technische Hochschule Irans, das Darul Funun. Das kann man recht wörtlich als Polytechnikum übersetzen. Hier war die Hauptaufgabe, militärische Ausbildung nachhaltig im Land zu sichern, sich unabhängig zu machen von der Einladung einzelner Militärexperten aus dem Westen oder der Entsendung eigener Studenten nach Westeuropa. Dieses Darul Funun hat wirklich nachhaltig das Bildungswesen in Iran verändert.
Der europäische Einfluss in Iran wurde immer stärker. Die Schwäche des kadscharischen Staates brachte Russland und Großbritannien in die Position, ihre wirtschaftlichen Interessen aggressiv zu verfolgen. Nasiruddin Schah war als Freund des technologischen Fortschritts ein willkommener Partner und er hatte immer Geldsorgen. Um seinen Staatssäckel zu füllen, verkaufte der Schah Konzessionen an russische und westeuropäische Unternehmen. Florian Schwarz.
So war es zum Beispiel Großbritannien, das sehr stark versuchte, Telegrafenlinien, die seit den 1850ern in Iran gebaut wurden, auszubauen. Es kam Großbritannien dabei darauf an, eine direkte Kommunikationslinie mit Indien herzustellen über Land.
Wiesbaden, 10. Juni 1873. Auf dem Weg hierher erlebte ich die faszinierende Welt der gewaltigen Eisenbahnanlagen dieses Reiches. Der Dampf scheint mir das richtige Element dieser betriebsamen Deutschen zu sein. Wenn ich nur in meinem Reich auch einen solchen, nur annähernd schönen Anblick von Rührigkeit hätte. Reuter verspricht in mir und ich will hoffen, dass er es schafft.
Bereits 1872, also noch vor seiner ersten Europareise, verkaufte Nasruddin Schah das Recht, Eisenbahnen zu bauen und das Monopol auf Bergwerke und alles Mögliche in Iran, im Prinzip die Konzession auf die gesamte moderne, noch zu entwickelnde Wirtschaft Irans, an den Baron Reuter, den berühmten Gründer der Reuter Nachrichtenagentur.
Die ausufernde Vergabe von Konzessionen an ausländische Investoren im Verlauf der folgenden 20 Jahre brachte den kadscharischen Staat in Bedrängnis.
1890 vergab der Schah eine neue Konzession, und zwar diesmal über den Tabak. Und die Tabakkonzession machte den Tabakkonsum im Land sehr, sehr teuer und entzog den iranischen Händlern eigentlich die Möglichkeit, an diesem wichtigen Exportgut zu verdienen.
Die schiitische Geistlichkeit unterstützte eine Revolte gegen das britische Tabakmonopol, das der Schah bald zurückziehen musste. Doch inzwischen hatte sich die Herrscherfamilie vom Volk entfremdet. Das Ende der absoluten Macht der Kadscharen war nur noch eine Frage der Zeit. In den letzten Jahrzehnten ihrer Herrschaft spitzte sich darüber hinaus der Konflikt mit dem schiitischen Klerus immer mehr zu.
Man hatte mir schon in Teheran berichtet, dass sich jener Mann in Rom nicht mehr mit der Rolle des Stellvertreters Gottes begnüge, sondern nahezu Gott selbst sein möchte. Diese Mullahs scheinen in aller Welt und unter allen Konfessionen gleich zu sein. Was hat sich mein verstorbener Minister angestrengt, die Imams der Gewalt des Schahs zu unterwerfen? Er hat nicht mehr geschafft, als ihnen die weltliche Rechtsprechung abzunehmen, was sie zwar akzeptierten, aber nicht anerkannten. Zwar habe ich die Untertanen der gehobeneren Klassen auf meiner Seite, doch läuft der Pöbel, dessen eigentlicher Gott ja doch nur die Dummheit ist, diesen Mullahs auf Schritt und Tritt nach.
Die sogenannte konstitutionelle Revolution in Iran begann 1905. Getragen von einer breiten Bewegung von Händlern, Handwerkern, Aristokraten und schiitischen Geistlichen, setzten sich die Ideen eines politischen Liberalismus langsam durch: Wahlen, Parlament, Verfassung. Der Schah wurde Stück für Stück entmachtet, doch anders als später im Nachbarland Türkei wurde der islamische Klerus nicht in die Schranken gewiesen, im Gegenteil. Die immer mächtiger werdenden Mullahs erreichten, dass der schiitische Islam zur Staatsreligion gemacht wurde und dass bei jedem neuen Gesetz die Vereinbarkeit mit dem islamischen Recht, der Scharia, zu prüfen sei. Mehrfach versuchten die Qajaren mit Hilfe loyaler Einheiten ihre einstige Macht zurückzugewinnen, doch das gelang ihnen nicht mehr.
Das Ende der Qajaren wurde von den Briten vorbereitet, allerdings mit Hilfe einer militärischen Truppe, die von den Russen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgebildet und geschaffen wurde, nämlich den persischen Kosaken. Als die Situation sich geändert hatte nach dem Ersten Weltkrieg, versuchte Großbritannien erst ein richtiges Protektorat und dann zumindest eine starke, kontrollierbare nationale Regierung in Iran zu etablieren. Und da kam ihr diese Kosakentruppe gerade recht.
Der Kosakenoffizier Reza Khan führte einen Militärputsch an und machte sich zum Premierminister. 1923 ging der letzte Qajare, Ahmad Shah, ins Exil nach Paris. Seine Absetzung durch das iranische Parlament am 31. Oktober 1925 war nur noch ein formeller Akt.
Die Idee einer Republik lag in der Luft. Die Türkei führte die Republik ein und auch Reza Khan hat daran gedacht, die Monarchie ganz abzuschaffen und sich zum Präsidenten einer Republik zu machen.
Stattdessen errichtete Reza Khan eine neue Monarchie, die Pahlavi. Er wurde dabei von den traditionellen konservativen Kräften unterstützt, inklusive großen Teilen der religiösen Führung, die um jeden Preis eine säkulare Republik verhindern musste. Die Qajaren im Exil erkannten Reza Shah nicht an, aber
der große Rest, die Hunderte von Prinzen oder auch Abkömmlinge von Prinzessinnen, war nicht gezwungen, ins Exil zu gehen.
Viele Qajaren behielten nach 1925 ihre politischen Schlüsselfunktionen in Iran, erklärt der Iranist Florian Schwarz aus Wien.
Einige der wichtigsten Premierminister Irans in der Pahlavi-Ära waren Qajaren oder stammten von Qajaren-Prinzessinnen ab, wie zum Beispiel Mossadegh, der berühmte Premierminister Anfang der 50er Jahre.
Die Qajaren sind heute eine riesige Familie, die über die ganze Welt verstreut ist. Politische Ansprüche auf den seit der Islamischen Revolution in Iran verwaisten Pfauenthron erheben sie nicht. Stattdessen fördern die modernen Qajaren das Studium ihrer prunkvollen Geschichte. Diese hat auch für uns Erhellendes hervorgebracht, wie das Tagebuch des Nasiruddin Shah. Er erkannte 1873 an der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn Vorzüge, die Generationen von Sissi-Verehrern bislang verborgen geblieben sind.
Sie hat eine wunderschöne weiße Haut und die Gestalt einer Zypresse, eine Majestät vom Scheitel bis zur Sohle. Wie ich höre, liebt sie das Volk nicht und wird auch nicht von ihm geliebt. Sie sitzt an einem Tischchen und erfreut sich am Zitherspiel. Ist das nicht besser, als wenn sie sich an die Ministertische setzen und sich den Männern mit ihrer Meinung aufdrängen würde? Ich kann nur feststellen, dass sie eine Frau ist, die für einen Fürsten des Morgenlands wie geschaffen erscheint. Die Frau gehört hinter die Mauern des Harems. Die Frau des Kaisers von Österreich befolgt dieses Gebot und erntet dafür von ihrem Volk nur Undank.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die iranische Qajaren-Dynastie, die am 31. Oktober 1925 zu Ende ging. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über das Pantheon in Rom.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.